Ich sehe mir die Schachtel an. Das Handy ist brandneu. Ich frage mich, ob sie es mit dem Geld bezahlt hat, das sie der toten Mutter abgenommen hat. Weißt du, Joe, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Sagt man nicht so? Ich würde das keineswegs so sagen. Stattdessen sage ich ihr, sie soll sich zum Teufel scheren. Es versteht sich ja wohl von selbst, dass die Beweise, die ich noch habe, zusammen mit einer umfangreichen Aussage direkt an die Polizei gehen, sollte mir irgendetwas zustoßen. Sicher. Aber das ist nicht das Einzige, was sich von selbst versteht. Zweifellos werde ich diese Frau irgendwann umbringen. Ich muss nur zuerst meine Hausaufgaben machen. Daran bin ich gut. Im Leben geht es einzig und allein um die Hausaufgaben. Und ich habe bis Freitag um 5 Zeit, die aktuellen Aufgaben zu erledigen. Sie fängt an, mir die Spielregeln zu erklären. Ich soll das Handy aufladen, wenn ich nach Hause komme, weil sie mit mir in Kontakt bleiben will. Sie erinnert mich daran, dass sie noch immer meine Pistole hat, auf der sich meine Fingerabdrücke befinden. Die Waffe könnte für weitere Morde benutzt werden. Sie sagt mir, dass sie meine Fingerabdrücke vom Messer abgewischt hat, bevor die Polizisten von ihr den Hinweis erhielten, wo sie es finden würden. Doch dadurch kommt auch kein Licht in meinen Albtraum. Nachdem sie gegangen ist, starre ich ins Wasser, trommle mit den Fingern auf den Deckel meines Aktenkoffers und beobachte die Vögel. Ich klopfe einen Rhythmus, den ich zuvor noch nie gehört habe. Das scheint der Rhythmus meines Lebens zu sein. Einige der Enten starren mich ihrerseits an. Vielleicht sind auch sie scharf auf Geld. 100.000 Dollar sind ein Betrag, den ich mir gar nicht richtig vorstellen kann. Und ich weiß schon jetzt, dass ich niemals in der Lage sein werde, so viel Geld zu besorgen. Weiß Melissa das auch? Selbst wenn ich durch ein Wunder an das Geld käme, gäbe es nichts, was sie daran hindern könnte, ein Jahr, ein Monat oder auch nur einen Tag später noch mehr von mir zu verlangen. Der Busfahrer ist ein gelangweilter Typ um die 40, der eine Hörhilfe trägt. Er schreit Hallo, als ich einsteige, und schönen Tag noch, als ich aussteige. Als ich nach Hause komme, leuchtet das Lämpchen meines Anrufbeantworters. Ich drücke auf den Knopf und höre die Stimme meiner Mutter, die darauf besteht, dass ich heute zum Abendessen komme. Sie berichtet mir außerdem, dass Walt Chadwick angerufen und sie eingeladen hat, mit ihm auszugehen. Sie hat zugesagt und dann gibt sie das gesamte Telefongespräch mit ihm wieder, bis dem Anrufbeantworter endlich das Band ausgeht. Als ich die Tür zum Bad öffne, schießt der Kater heraus und ich fühle mich schlecht, weil ich ihn doch tatsächlich vergessen habe. Ich dusche, wasche mich gründlich und ziehe ordentliche Kleider an, in der Hoffnung, dass Mom nichts an meiner äußeren Erscheinung zu bemängeln findet. Nachdem ich fertig bin, stecke ich den Kater wieder ins Bad und verspreche ihm, dass ich ihm später am Abend noch Futter kaufen werde. Ich stelle einen Wagen und parke einen Block von Moms Haus entfernt. Die Geräusche vom Strand zaubern ein Lächeln auf mein Gesicht. Ich stelle mir vor, zum Wasser runter und schwimmen zu gehen. Doch meine Fantasie ist nicht so ausgeprägt, dass ich wirklich nass werden würde. Ich habe das Haus schon fast erreicht, als Mom die Tür öffnet und nach draußen kommt. Sie sieht so gut aus wie seit Jahren nicht mehr. Bevor ich irgendwas sagen kann, umarmt sie mich. Ich umarme sie auch, wobei ich vorsichtig mein Unterleib zur Seite drehe, um zu verhindern, dass sie mich ins Ohr kneift. Ich bin so glücklich, dich zu sehen, Joe. Ich bin auch glücklich, dich zu sehen, Mom. Sie drückt sich von mir weg, lässt ihre Hände jedoch auf meinen Schultern liegen. Walt geht morgen Mittag mit mir aus. Weißt du, ich habe Walt seit der Beerdigung nicht mehr gesehen, und das ist jetzt schon 6 Jahre her, dass dein Vater von uns gegangen ist. 8 Jahre, Mom. Wie doch die Zeit davonfliegt, sagt sie und führt mich ins Haus. Sie fliegt davon, wenn man Spaß hat. Aber bei Mom kann ich mir das ehrlich gesagt nicht so recht vorstellen. Wo geht ihr hin? Frage ich. Das hat er mir nicht gesagt. Er meint, es ist eine Überraschung. Er holt mich gegen 11 ab. Das ist gut. Ich werde das hier anziehen. Sie dreht sich im Kreis, um ihr Kleid zu zeigen, ein hässliches Etwas mit langen Ärmeln, das aussieht, als habe man es aus wiederverwertetem Sackleinen hergestellt und in Blut getaucht. Was meinst du? Ich kann mich nicht daran erinnern, wann du jemals so gut oder so glücklich ausgesehen hast, Mom. Willst du damit sagen, dass ich nie glücklich aussehe? Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Sie runzelt die Stirn. Dann behauptest du also, dass ich nie gut aussehe? Auch das behaupte ich nicht. Was sagst du dann, Joe? Fragt sie knapp. Dass ich es nicht verdiene, glücklich zu sein? Ich sage überhaupt nichts in dieser Richtung, antworte ich. Nur, dass du wirklich hübsch aussiehst. Ich bin sicher, Walt wird begeistert sein. Ich hab's geschafft, das Richtige zu sagen. Denn auf ihrem Gesicht erscheint ein Lächeln. Meinst du? Er müsste verrückt sein, wenn's nicht so wäre. Du hast also kein Problem damit? Ein Problem womit? Es ist jetzt 6 Jahre her, dass dein Vater von uns gegangen ist. 8. Und ich gehe mit Walt schließlich nur essen. Ich heirate ihn ja nicht. Ich bitte dich nicht darum, dass du ihn Dad nennst. Das weiß ich. Sie beugt sich vor, doch anstatt mich zu schlagen, umarmt sie mich wieder.
»Wir beide müssen dir dankbar dafür sein, Joe«, flüstert sie. »Wenn du nicht gewesen wärst, hätte er niemals angerufen.«
Sie trägt das Essen auf. Statt Hackbraten hat sie eines der Hühnchen gekocht, die sie letzte Woche im Sonderangebot gekauft hat. Es ist viel zu viel für zwei Personen, aber sie wird die Hälfte davon als Reste im Kühlschrank aufbewahren. Glücklicherweise ist das Hühnchen perfekt zubereitet. Das gehört zu den Dingen, die meine Mutter ordentlich hinbekommt. Es ist saftig und gut gewürzt, und bald fängt das Hühnerfett an, mir über die Finger zu tropfen.
»Ich werde dich morgen Abend anrufen, Joe, und dir von unserem Mittagessen erzählen.«
»Mhm.«
»Vielleicht können wir dieses Wochenende auch mal zu dritt ausgehen. Wird dir das gefallen?«
»Sicher, das wäre nett«, sage ich und kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ich greife nach der Serviette, die Mama mir gegeben hat. Sie behauptet immer, dass ich beim Essen keine Manieren habe. Sie trägt die leeren Teller ab und beginnt sie zu spülen. Ich wickle etwas Huhn für den Kater in die Serviette und stecke sie in meinen Aktenkoffer. Meine Hände sind mit Hühnerfett überzogen.
»Ich wasche mir mal schnell die Hände, in Ordnung, Mom?
Du bist ein guter Junge, Joe.« Ich gehe ins Bad und esse unterwegs noch ein Stück Hühnchen. Als ich neben der Toilette stehe, stelle ich mir unwillkürlich vor, wie sie dort sitzt, das Nachthemd über der Hüfte und die Brille auf der Nasenspitze, während sie einige Teile ihres Puzzles an die richtige Stelle legt. Ich gehe in die Knie, lasse den Kopf hängen und konzentriere mich auf den Teppich. Die Übelkeit geht nur langsam zurück. Als ich das Licht im Bad anmache, rutscht meine fettige Hand vom Schalter. Ich ziehe den Duschvorhang zurück. Mom hat eine dieser Kombinationen aus Dusche und Badewanne, aber sie benutzt nur die Dusche. Ich drehe den Hahn auf, doch wieder rutschen meine Hände ab. Also gehe ich in die Hocke und verschmiere das Hühnerfett an einem Ende der Wanne. Ich verbringe eine Minute damit, alles gut zu verteilen und ein großes Stück damit zu bedecken. Es geht gut ab von meinen Fingern und Handgelenken, und es ist durchsichtig, so dass Mom nichts davon bemerken wird. Sie kann es nur sehen, wenn der Winkel und das Licht genau stimmen. Ich esse den Rest meines Hühnchens. Es ist inzwischen kalt. Ich greife nach dem Wasserhahn und diesmal lässt er sich problemlos drehen. Ich wasche mir die Hände und gehe dann wieder zurück in die Küche.
Walt war so nett am Telefon, Joe.
Walt, ich bedauere jetzt, dass ich ihn habe davonkommen lassen.
Er scheint ein guter Kerl zu sein, Mom.
Ich sitze am Esstisch, während sie das Geschirr zu Ende spült. Als ich ihr anbiete, abzutrocknen, sagt sie nein. Ich beobachte sie und frage mich, wie das die Frau sein kann, die mir das Leben geschenkt hat. Wie kann sie nur glauben, dass ich schwul bin? Was habe ich dieser Frau bloß getan, dass sie auf so eine Idee kommt? Ich bin ihr Sohn. Und sie gesteht mir nicht mal das einfachste Grundrecht, im Zweifel für den Angeklagten zu.
Ich bin nicht schwul, Mom. Kein bisschen.
Sie quasselt noch eine weitere Stunde oder so über Walt, bis sie schließlich gehen darf. Als ich auf der Türschwelle stehe, umgeben von der Nacht, den Geräuschen vom Strand und der schwülen Luft, die über meine feuchte Haut streicht, blicke ich hoch zu den Sternen, die auf meine Mutter herabsehen. Eines Tages wird ihr Geist dort oben schweben, er wird den Himmel und Gott finden. Sie wird fort sein und wieder mit Dad reden können. Ich grinse. Gott und Dad müssen sich auf schwere Zeiten gefasst machen. Ich umarme sie, bevor ich gehe. Ich werde sie vermissen. Ich parke den gestohlenen Wagen einen Block von meiner Wohnung entfernt. Schon bald ist Freitag und...
Jesus Christus!
Ich lasse meinen Aktenkoffer fallen und renne zum Goldfischglas. Einige der Messer rutschen aus ihren Halterungen und klingen wie Zimbeln, die man gegeneinander schlägt. Ich lege beide Hände an das Glas. Das Wasser darin ist trüb. Ein paar Dutzend Schuppen treiben an der Oberfläche. Ich stecke die Hand hinein, taste nach den Fischen und während ich noch suche, findet sie meinen Blick. Einer liegt vor meinem Bett. Der andere in der Nähe der Küche. Kein Blut, aber überall Kratzspuren. Melissas Botschaft ist offensichtlich. Ich gehe gerade zur Pickel hinüber, als der Kater unter dem Bett hervorschießt, den toten Fisch mit einem Schlag seiner Krallen durchs Zimmer schleudert, ihm hinterherjagt, mit dem Maul packt und wieder in Richtung Bett rennt. Der Fisch fällt ihm aus dem Maul, doch der Kater rennt weiter. Entweder weil er weiß, dass man ihn gesehen hat und er gleich in ganz gewaltigen Schwierigkeiten stecken wird, oder weil er denkt, dass er den Fisch noch im Maul hat. Wie auch immer, er rennt, als sei sein Bein nie gebrochen gewesen. Und mir wird klar, dass Melissa überhaupt nichts damit zu tun hat. Scheiß Katze, schreie ich. Gehe zu Pickel und lasse mich neben ihm auf die Knie sinken. Er sieht tot aus. Ich hebe ihn auf. Er ist kalt. Aber Fische sind immer kalt, richtig? Ich trage ihn zum Goldfischglas, werfe ihn hinein und hoffe, dass er es noch rechtzeitig wieder ins Wasser geschafft hat. Dann hebe ich Jehovah auf, bringe sie hinüber und werfe sie ebenfalls hinein. Pickel treibt bereits auf der Seite liegend durchs Wasser. Ein paar Sekunden später schließt Jehovah sich ihm an. Ich wirble das Wasser auf und zwinge sie zu schwimmen, indem ich ihnen einen Schubs gebe. Dann drücke ich ihre kleine Brust, und obwohl das alles sinnlos erscheint, mache ich noch 10 Minuten weiter, bevor ich schließlich aufgebe. Ich drehe mich um und starre auf das Bett. Dieser beschissene, teure Kater hat meine beiden besten Freunde umgebracht. Ich stürme zum Bett, packe es an den Ecken und wuchte es auf die Seite. Jede Menge Kram fällt auf den Boden. Die Matratze und sämtliche Laken rutschen herunter. Ich spüre Schmerzen in meinem Unterleib, aber sie sind nicht so stark wie die in meinem Herzen. Den Kopf auf die Seite gelegt, blickt der Kater mit weit aufgerissenen Augen zu mir hoch. Als ich mich runterbeuge, um ihn aufzuheben, weicht er zurück. Er hat die Ohren angelegt und sieht aus, als wäre er bereit, mich umzubringen. Ich neige mich nach vorn und versuche, ihm auf den Rücken zu treten, doch er merkt es und hält direkt vor mir inne, so dass ich mich wieder strecken und neu zielen muss, und als ich das mache, kreischt mein Unterleib vor Schmerzen auf. Ich trete mit voller Wucht auf die Stelle, an der der Kater eben noch gewesen ist, und der Schmerz, der mir dabei durch meinen Phantomhoden schießt, wirft mich auf die Knie. Ein Schmusekätzchen bleibt mitten im Zimmer stehen und setzt sich. Es hat die Ohren nicht mehr angelegt. Ich fasse vorsichtig an meine Hoden. Okay, Zeit, die Taktik zu wechseln. Hier, Kätzchen, hier. Komm, mein Liebling, ich möchte mit dir spielen. Ich schnippe mit meinen verdammten Fingern, weil Katzen das angeblich mögen. Ich schnippe immer weiter. Und vor meinem geistigen Auge läuft ein Film ab, in dem ich selbst die Hauptrolle spiele und dem dämlichen Kater den Hals umdrehe. Anscheinend sieht der Kater denselben Film, denn er bleibt, wo er ist. Ich gehe zu meinem Aktenkoffer. Der Kater und ich betrachten das Messer, das ich heraushole, und wir beide wissen, was man damit anrichten kann. Er ahnt, dass ich das Sprichwort auf die Probe stellen und rausfinden will, wie viele Leben so ein kleiner Bastard tatsächlich hat. Ich sehe, wie sich meine Augen in der Klinge spiegeln. Ich betrachte sie mehrere Sekunden lang und muss plötzlich daran denken, dass ich die Augen meines Vaters habe. Beim Gedanken an Dad werde ich immer trauriger, weil ich jeden verliere, den ich liebe, und dann werde ich wieder wütend auf den Kater, weil er mich traurig gemacht hat. »Liebes Kätzchen, komm, komm!« Ich schnippe immer weiter mit den Fingern. Der Kater miaut. Dann werfe ich das Messer. Ich bin schnell. Das Messer ist schnell. Der Kater ist noch schneller. Die Klinge bohrt sich genau an der Stelle in den Boden, an der er den Bruchteil eine Sekunde zuvor noch gesessen hat. Dann dreht er mir den Rücken zu und geht langsam wieder Richtung Bett. Ich will gerade mein Messer holen, als das Telefon klingelt. Ich will nicht abnehmen. Ich will nichts weiter als diesen verdammten Kater umbringen. Mein Hoden schmerzt wie verrückt. Das Telefon klingelt und klingelt.